1000 Freunde. Der interaktive Schalke-Podcast. Direkt und kontrovers. Reingrätschen erlaubt, aber nie mit offener Sohle.
Glück auf und herzlich willkommen zur 6. Ausgabe unseres interaktiven Schalke-Podcasts. Ich bin der Corny und an meiner Seite der wiedergewählte Thorsten Wieland. Hallo Thorsten, Glück auf.
Hallo Cornelius, hallo in die Runde. Ja, vielen Dank.
Ja, Glückwunsch, du bist wiedergewählt worden. Da werden wir sicherlich gleich nochmal drüber sprechen. Wir werden sicherlich über die Mitgliederversammlung kurz sprechen, da es ja wirklich jetzt erst am vergangenen Wochenende passiert ist. Und ja, vorweg, ich finde es eigentlich echt spannend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir scheinen inzwischen eine Relevanz mit unserem Podcast zu haben, dass der FC Schalke 04 die ersten Transfers beziehungsweise die wichtigen Transfers erst just zur Aufnahme unserer Show umsetzt. Also finde ich ein gutes Zeichen.
Sehr sympathisch auf jeden Fall, ne? Spült einem immer noch direkt ein kleines Thema mit in die Sendung rein und ja, können wir gleich ja vielleicht nochmal kurz drauf eingehen. Ron Schallenberg ist heute offiziell zum FC Schalke 04 gewechselt aus Paderborn und ist der erste Neuzugang dieser Saison. Sehr schön.
Genau, aber zunächst wollen wir natürlich unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo nach Hamburg, Raphael Brinkhardt.
Moin, grüßt euch.
Rafa, viele, die jetzt zuhören, die kennen ja dich und deine Vita ganz gut. Aber nochmal kurz zum Einsortieren. Du bist sicherlich einer der kreativsten Köpfe Deutschlands, Geschäftsführer der Agentur Brinkhardt und Lück mit Kunden wie dem Deutschen Fußballbund oder auch der SPD, für die ihr erfolgreich vor 2 Jahren den Bundestagswahlkampf geführt habt. Welche spannenden Projekte liegen denn aktuell so vor euch oder worauf freust du dich mit deinem Team am meisten?
Na, ich glaube, also zunächst einmal bin ich total dankbar, dass wir irgendwie in so kürzer der Zeit Agentur des Jahres geworden sind, mit Olaf Scholz zusammenarbeiten durften beim Wahlkampf. Und das nächste Jahr wird eigentlich ein unfassbar spannendes, weil wir haben die Europawahl, wir haben die Europameisterschaft, wir haben die Paralympischen und Olympischen Spiele in Paris. Das heißt, für uns ist im nächsten Jahr nicht nur ein Supersportjahr, sondern auch ein Ausnahmejahr, was praktisch irgendwie die Themen betrifft. Also bei der Europawahl wieder mit der SPD. Bei der Europameisterschaft haben wir ein Projekt mit dem BMUV. Wir arbeiten für die UEFA. Wir arbeiten für die A-Nationalmannschaft und für den DFB. Also sehr, sehr viele Themen. Dann DOSB. Also eigentlich müsste man jetzt nochmal einmal an die Ladestation, weil nächstes Jahr wird, glaube ich, extrem spannend.
So viel Europa und so viel Deutschland. Wir reden jetzt heute über Schalke. Du bist ja. Wir
können auch über Haltern reden.
Wir können auch über Haltern reden. Du bist Halterner, aber du bist auch Schalker. Und mal abgesehen vom reinen Fantum, bist du auch beruflich mit Schalke verbunden? Gab es da schon Dinge? Gibt es da aktuelle Sachen, mit denen du da im Verein in Kontakt stehst?
Nee, überhaupt nicht. Also, wir hatten 2013 hatten wir ja die 1000 Freunde, unzählige Kumpel, die Kampagne gemacht. Wir hatten den Spielerschacht gemacht. Ich hatte damals die Facebook-Seite ja gegründet für Schalke 04, als man noch glaubte, man braucht kein Facebook oder das Forum, das vereinseigene Forum reicht aus. In den letzten Jahren war es eher, dass das ein Hobby war. Das ist es bis heute oder eine Leidenschaft auch ist. Und in der Zeit haben wir dann gemeinsam ja mit vielen von euch auch die Zukunftself gemacht, haben da praktisch irgendwie geguckt, dass wir in einer sehr unruhigen Zeit praktisch ein bisschen die Ideen sammeln und dann dem Vorstand präsentieren. Das war abgeschlossen und ehrlicherweise muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich im letzten Jahr viel zu wenig im Stadion war.
Um nochmal kurz auf die Zukunftself zu kommen. Tatsächlich haben wir als Gruppe hier uns darüber ja nochmal ein bisschen besser kennengelernt. Also ich hatte vorher mit dem Cornelius gar keinen Kontakt. Wir haben das erste Telefonat, da kann ich mich dran erinnern. Die Zukunftself ist angelaufen und da gab es halt eine Gruppe zum Thema Kommunikation. Und am Anfang habe ich das alles nicht so ganz durchblickt. Am Anfang war ich noch nicht dabei und dann fing das an, mich zu interessieren. Und da hatte ich mich gemeldet und dann habe ich mein erstes Telefonat mit dem Cornelius geführt. Und ja, dadurch ist jetzt auch so ein bisschen dieser Podcast hier entstanden. Also nicht aus der Idee unbedingt heraus, aber aus den Kontakten auf jeden Fall. War eine gute Zeit für uns hier.
Ja, definitiv. Ich kann mich anschließen. Für mich ist es auch sehr dankbar. Ja, Rafa, schön, dass du heute hier bist, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollen aber erstmal beginnen mit dem aktuellsten Punkt, nämlich der Mitgliederversammlung Thorsten, du warst natürlich logischerweise vor Ort, hast, wie eben angekündigt, bist ja auch zum Wahlausschuss wiedergewählt worden, ich glaube bis 2027 sogar. Was nimmst du sonst noch persönlich von dieser diesjährigen Mitgliederversammlung mit?
Ich nehme mit, dass sich Schalke als ein Verein präsentiert, tatsächlich im Sinne eines Vereins, der irgendwie jetzt anders zusammensteht, als das war beim letzten Abstieg. Ich finde, wenn man da mal die Stimmung gegenüberstellt, wie es damals war, als Schalke also vor 2 Jahren abgestiegen ist, da ist ja wirklich alles den Bach runtergegangen, da ist der Verein ja irgendwie auseinandergekippt. Und hat sich danach ja neu aufgestellt. Und ich glaube, das ist ein großes Pfund, was Schalke im Moment hat, dass das jetzt eben nicht so ist, dass da der Verein als solches erstmal eine gewisse Stabilität vorweisen kann. Manche sagen, es ist zu harmonisch. Ich weiß nicht, ob das so sein kann. Also man muss natürlich immer auch sich Kritik stellen. Aber mir ist das auf jeden Fall so viel lieber. Ja, es fühlt sich irgendwie sicherer an. Ich habe den Eindruck, dass da ein Konzept verfolgt wird, auch wenn es sportlich jetzt erstmal den Rückschlag gab. Aber das macht mir auf jeden Fall Hoffnung und ich bin nicht so deprimiert, wie es dann vor 2 Jahren gewesen ist, wenn ich dann eben nicht nur auf den Pitch schaue, sondern wirklich auch auf das ganze Konstrukt Schalke 04 als Verein.
Ja, aber apropos zu harmonisch, dieses Jahr sind ja, glaube ich, nur 2 Kandidaten für den Aufsichtsrat zugelassen worden. Einer wurde sogar abgelehnt. Ist das dann Kontinuität und Zufriedenheit oder findet man einfach keine geeigneten Kandidaten?
Ja, das ist eine gute Frage. Das muss jeder für sich alleine beantworten. Aber schön, dass du mir die Frage zum Wahlausschuss da mal stellst. Dann kann ich direkt mal klarstellen, dass ich hier natürlich auch nur in dem Podcast sitzen kann und im Blog schreiben kann, weil ich dieses Wahlausschussthema komplett außen vor lasse. Und dabei bleibt es natürlich auch. Also ich bin nicht der Sprecher des Wahlausschusses, ich bin da Mitglied. Und was die Ergebnisse angeht oder die Entscheidung des Wahlausschusses, verweise ich dann einfach mal auf unsere Homepage, wo das ja alles verkündet wird, wo man nachlesen kann, dass es halt 3 Kandidaturen gab, wovon eine halt nicht zugelassen werden konnte, aus guten Gründen, die man in der Geschäftsordnung auch nachlesen kann. Also nicht die einzelnen Gründe, aber in der Geschäftsordnung kann man nachlesen, welche harten Gründe dafür sprechen könnten, dass sowas passiert. Und mehr mag ich dazu an der Stelle nicht sagen. Wo ich mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster lehne, ist, dass es keinem gefällt, wenn keine Kandidaten da sind. Das will niemand. Ja? Das ist nicht gut für den Verein. Man möchte schon Kandidaten haben, aber gut, das zu interpretieren, das steht mir auch gar nicht zu. Da habe ich vielleicht eine Meinung und da hat aber jeder auch eine andere Meinung und da ist auch jede Meinung gleich gut.
Ja, danke für die Einordnung. Ich denke, eins der Highlights bei der MV war sicherlich die Wahl zum Ehrenspielführer von Benny Hövedes, einstimmig. Rafa, du hast ja auch persönlich Kontakt zu Benedikt Hövedes. War das vielleicht ein persönlicher Moment nach dem vielleicht nicht ganz so schönen Abgang damals?
Na, es war absolut irgendwie wieder ein Moment, der für Benny ja großartig war. Das hat er ja sehr ausführlich dann auch irgendwie uns alle wissen lassen. Ich finde es toll, dass Günther Reipen diesen Vorschlag gemacht hat. Ich finde es toll, dass er einstimmig dann auch zugesprochen wurde. Und Benny hat es verdient und ist derjenige, der nicht nur Weltmeister ist, sondern auch die meisten Länderspieleinsätze als Schalker hatte für unseren Verein. So, von daher ist es, glaube ich, schließt es so ein bisschen den Kreis und ist jetzt auch mal wieder die reichende Hand. Und wer weiß, was da in Zukunft daraus entstehen kann. Also wir würden ihn natürlich auch beim Tosaltern gerne noch intensiver einbinden. aber er hat jetzt auch 3 Kids und ist für Amazon unter Vertrag. Also er hat auch sehr, sehr viel zu tun, ja.
Wann Ehrenkabine beim Tosaltern, Raphael?
Wir haben ja schon eine Kabine nach ihm benannt, also von daher waren wir vielleicht einen Schritt voraus.
Das ist erst recht Ehre auf jeden Fall.
Ja, du hast es gerade angesprochen, Rafa, auch das Thema ehemalige Spieler mehr einzubinden, ist bei Schalke ja auch immer wieder etwas, was thematisiert wird. Ist das aus deiner Sicht zu viel Schmoren im eigenen Saft oder eher nicht? Wie siehst du das auch vor allem konkret bei Benny?
Na, bei Benny ist so, also ich glaube, die Frage ist, gibt es ein Exzellenzversprechen von Persönlichkeiten, von Personen im Schalke-Umfeld und kann ich dieses für den Verein gewinnbringend einsetzen? So, sei es durch Netzwerke, sei es durch eine Persönlichkeit, sei es durch mediale Reichweiten, sei es durch Prominenz. Schalke lebt davon, dass wir uns nicht verschließen der Welt, sondern dass wir uns öffnen und dass wir der Marke und der Größe des Clubs auch gerecht werden. Und von daher freue ich mich über einen Benny, genauso wie über einen Klaus Fischer oder einen Olaf Thon oder andere Protagonisten. Und jeder muss sich dann gucken, gibt es eine Situation, wo er möglicherweise dem Verein helfen kann, wo er sich einordnen kann. Ich finde zum Beispiel im Aufsichtsrat haben wir möglicherweise im Moment noch einen Mangel an Sportkompetenz beispielsweise. Die Frage ist, wie löst man das in Zukunft und so weiter. Aber das müssen auch die handelnden Personen dann am Ende gucken, wie kann man das evolutionär möglicherweise weiterentwickeln.
Ja, ganz, ganz spannend war, dass wir auch genau zu dieser Frage heute bei Twitter eine Umfrage gestartet haben, wo wir einfach auch wissen wollten von den Fans, gehört Benedikt Höwedes in eine verantwortungsvolle Position bei Schalke 04? Und 61%, also fast zwei Drittel, haben gesagt, ja, der Verein sollte alles daran setzen. Ungefähr ein Drittel sagte, bin mir unsicher, und nur 5% sagten, nein, es fehlt Erfahrung oder Expertise etc. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ausfällt, aber es zeigt ja auch ganz klar, dass es einen großen Wunsch gibt, Benny Höwedes einzubinden, und es scheint ja auch einen Vertrauensvorschuss zu geben, was einfach auch seine Expertise angeht, oder?
Ja, man muss da immer aufpassen, dass es nicht Folklore ist, sondern dass es tatsächlich auch mit Substanz unterfüttert wird. Benny hat jetzt dieses UEFA-Studium gemacht, ähnlich wie Sami Khedira und Co. So, und wenn er sich zutrauen würde oder wenn er Zeit finden würde, ich glaube, das ist bei ihm das größte Kriterium, dann, wo es ein Wille ist, gibt es sicherlich auch einen Weg. Das war immer so, das zeichnen erfolgreiche Vereine, glaube ich, aus. Aber man muss auch aufpassen, dass man Leute nicht zu schnell befördert, dass man ihnen nicht zu schnell eine übergeordnete Verantwortung überträgt. Ich meine, bei FC Bayern hat man gerade gesehen, was passiert, wenn man zu schnell Leute praktisch als Vorstand dann auch gleich deklariert. Ich habe mal irgendwann gelernt, dass man ja erst eine Lehre hat, dann wird man Geselle und dann wird man Meister. Das sollten wir vielleicht auch im Sport so ein bisschen mehr berücksichtigen.
Ja, danke dafür. Da mag ich mal direkt mal einrätschen. Ja. Das geht mir nämlich tatsächlich auch immer so, wenn halt über ehemalige Spieler gesprochen wird. Es gibt dann immer die Fraktion, die sagt, das ist sowieso alles nur Folklore und Schalke sollte da eben nicht so handeln. Ja, man würde nur im eigenen Saft schmoren. Und die anderen, die sagen, ja, genau die Leute müssen ran. Und da wird dann aber überhaupt gar nicht drauf geachtet, wo stehen die denn gerade? Was können die denn bislang? Ne? Ich meine, die haben dann erstmal ihre Jugend und ihr junges Erwachsenenleben mit als Fußballspieler verbracht. Und da muss dann erstmal noch was gelernt werden. Ne? Ja, vielen Dank für den Einwurf. Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube einfach, wenn man so eine Umfrage schaltet, dann steht einfach dahinter, dass man die Person halt mit dem Verein verbindet, dass man ihr Leidenschaft zugesteht und Treue zugesteht. Und das ist natürlich eine tolle Grundlage. Und darauf lässt sich dann halt aufbauen. Und da muss man halt mal gucken, wie das passt.
Ja, aber es scheint ja wirklich ganz klar unter den Fenster so eine Art Wunsch zu geben, beziehungsweise scheint es ja auch ein Stück weit zu fehlen an Identität.
Ja, aber das würde ja bei, wenn wir nach Ralf Fährmann gefragt hätten, dann würde das ja wahrscheinlich auch sehr ähnlich aussehen. Ne? Ich meine, Benedikt Höwedes ist jetzt tatsächlich Weltmeister, also der ist jetzt international einfach noch auch mal für Schalke noch ein größeres Aushängeschild, ohne dem Ralf Fährmann da jetzt nahe zu treten zu wollen. Aber was diese Fanbindung angeht und was, ich sag mal, dieses Gefühl angeht, steht der Spieler für den Verein. Da gibt es halt auch noch ein paar andere Leute. So, das ist da dann nicht so ein Ding, was dann nur auf eine Person zu beziehen wäre. Und insofern muss man das halt auch einordnen, denke ich.
Rafa, wir kommen mal zu dem Thema, zu dem großen Thema Marke, Schalke 04. Für Leute aus der Werbung, aus dem Marketing oder aus der Kommunikation ist das ja immer ein Begriff, mit dem jeder was anfangen kann. Für Leute, die vielleicht nicht in der Branche tätig sind, ist es immer ein bisschen schwierig, von einer Marke Schalke 04 zu sprechen. Aber vielleicht machen wir mal den Umweg über den sogenannten USP, also dieses Alleinstellungsmerkmal von Schalke 04. Hat Schalke 04 ein Alleinstellungsmerkmal in der Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga? Und wenn ja, wird das aus deiner Sicht genug sichtbar oder rausgearbeitet?
Na, ich glaube, dass die letzten zwei Jahre ein bisschen geprägt davon waren, ein bisschen von auch ja, nicht defensiv Fußball, sondern von einer defensiven praktisch auch Haltung von einer sehr seriösen Haltung, um das so ein bisschen den Verein zu versachlichen, den in ruhige Gewässer zu bringen. Das ist, glaube ich, dem Vorstand und Aufsichtsrat herausragend gelungen. So, es gibt nicht jedes Mal, dass wir ein Chaos-Club sind, dass wir der FC Hollywood sind oder dergleichen. Das tut, glaube ich, dem Verein sehr, sehr gut. Man muss irgendwann aufpassen, dass es auf Schalke nicht zu ruhig wird, dass wir nicht in einer Negativspirale uns bewegen, dass es nicht zu ruhig um uns wird, dass nicht auf einmal, und wenn es nur die Bild-Zeitung ist, dass aus einer Seite eine halbe Seite wird, eine Viertelseite und wir finden immer weniger statt. Dann bist du in einem Kreislauf, der uns auch nicht gut tut und der Größe und der Wucht dieses Clubs als drittgrößter Verein Deutschlands oder zweitgrößter Verein wahrscheinlich nach Bayern München überhaupt nicht gerecht wird. Und dieser Größe muss man auch gerecht werden. Das heißt auch, wie gehe ich in die Kommunikation, wie gehe ich mit dem Thema Marke um? Und dieses Thema Marke würde ich gar nicht so bedeutungsschwanger sehen, sondern jeder kennt von uns den Spruch, glaube ich, auch im Ruhrpott auch, wenn der eine dem anderen sagt, du bist aber eine Marke, so, und man weiß eigentlich, was damit gemeint ist. Deswegen, mir wird manchmal zu viel Bohai um einzelne Wordings gemacht oder meine Worte oder Begrifflichkeiten. Am Ende des Tages geht es darum, dass wir gut Fußball spielen, dass wir erfolgreich wirtschaften und dass wir die Emotionalität lenken und bündeln in richtige Bahnen. Und wenn wir das machen als Verein, dann sind wir nur sehr schwer zu schlagen.
Aber wie geht denn das? Das klingt für mich also abstrakt, ne? Also ich bin da jetzt nicht derjenige, der sich da mit irgendwelchen Kampagnen auskennt oder so, aber ich sehe mit Erschrecken, dass irgendwie bei einer Pressekonferenz auf Schalke halt immer weniger Köpfe zu sehen sind, dass da immer weniger Journalisten sitzen. Ich habe jetzt nicht den Vergleich. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Vereinen ist, ob das daran auch liegt, dass heutzutage ja alle PKs auch irgendwie direkt sofort online gesendet werden, dass die Journalisten dann sagen, okay, da muss ich auch gar nicht mehr hingehen. Warum soll ich da hinfahren? Gut, die einzelne Frage kann ich dann halt nicht stellen, aber irgendeiner macht es dann schon vielleicht. Keine Ahnung. Also mag ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber wie kriegt man es denn als Verein dann hin, sowas halt wieder anzukurbeln, damit es halt tatsächlich so ist, weil das, da hat Schalke ja jahrelang von gelebt, dass irgendwie, ich sag mal, so eine Sportbild kam ja jahrelang aus mit Berichten über Bayern, Dortmund und Schalke, da kommt man das Heft ja mit füllen. Und jetzt ist aber Schalke in der zweiten Liga und ja, ich habe auch so ein bisschen Bedenken, dass es halt immer leiser wird. Wie kann man das als Club denn wieder ankurbeln?
Ja, das ist natürlich eine Aufgabe der Kommunikation, das ist Aufgabe des Marketings. Ich glaube, wir haben einen unfassbar tollen Wertekanon, also ne, als Kumpelverein, als Kumpelclub auch. Und wenn man diese Kumpel- und Malocher-Mentalität ins Jahr 2023 transportiert, wenn man diese Werte, also wir hatten mal diesen Internationalisierungswahn. In China gab es nie die Millionen oder 10 Millionen oder 100 Millionen Schalke-Fans. Das war absurd, was wir teilweise betrieben haben. Ich glaube, die Internationalisierung von Schalke 04 beginnt in Castrop-Rauxel oder Duisburg-Marxloh. So, das heißt, wie können wir die Menschen wieder für diesen Verein gewinnen, noch intensiver? Und bei Coca-Cola, wo ich mal in Essen gearbeitet habe, gab es mal so einen Satz, den ich nie vergessen werde oder so ein Sprichwort. More people should drink more often more Coca-Cola. Das könnt ihr eigentlich mit jeder Branche oder mit jedem eurer Arbeitgeber genauso machen. Also mehr Menschen sollten sich immer häufiger für Schalke interessieren und immer häufiger auch Dinge von Schalke 04 nutzen und lieben lernen. Sei es, dass sie ein Trikot kaufen, sei es, dass sie ein Bier trinken, sei es, dass sie eine kleine Badeente haben mit Schalke-Logo oder sei es, dass sie in der Nordkurve stehen. So. Und das muss uns gelingen. Und diese Kraft, die dieser Verein hat, über diesen Wertekanon, den müssen wir ins Heute übersetzen. Und das ist natürlich eine Aufgabe dann auch von Vorstand und Kommunikation her.
Meinst du mit Transformieren halt auch dieses Thema, ich sag mal, Kohle und Bergbau zu transformieren in eine moderne, also dass man sich nicht immer nur daran festhält, sondern auch versucht, das in die Moderne zu transportieren?
Ja, und zwar meine ich damit eher den Wert Kumpel. Und wenn wir nämlich uns die Welt anschauen, wie sie sich gerade darstellt, wie Deutschland, wie sie sich gerade darstellt. Wir haben multiple Krisen, wir haben multiple Herausforderungen. 70% der Deutschen haben gerade Zukunftsangst oder glauben, dass morgen schlechter wird als heute. So, das sind wir doch eigentlich im Ruhrgebiet gewohnt irgendwie, ne? Aber wir sind immer wieder aufgestanden. Und es gibt einen wunderbaren Wert, der heißt Kumpel. Ein Kumpel ist mehr als eine Bekanntschaft, ist mehr als ein loser Freund, sondern Kumpel ist jemand, mit dem ich durch gute und schlechte Zeiten gehe, aber der einen ganz klaren Wertekanon hat. Und das ist, glaube ich, also das Wort Kumpel finde ich sehr, sehr wichtig, wenn man darüber legt, irgendwie, wie kann man den Bergbau vielleicht sogar hinter sich lassen oder kann ihn ein bisschen eher in Tradition und Co. tatsächlich wertschätzen, aber wie kann ich praktisch das, was uns groß gemacht hat, nämlich diese Mentalität, die Ruhrgebiets-DNA, dieses Kumpelhafte, wie kann ich das praktisch ins Jahr 23, 24 transportieren? Und wie kann ich das möglicherweise auch dann exportieren? Ne? Also was sind möglicherweise dann auch in Zukunft, wenn ich darüber nachdenke, was können Fanfreundschaften werden? Was können, also wenn ich daraus aus diesem ganzen Kosmos versuche, etwas zu skalieren, ein anderer Verein, der, wie ich finde, glaube ich, eine unfassbar einzigartige Positionierung hat, ist Atletico Bilbao. Ein ganz klarer Wertekanon, wo jeder weiß, woran dran ist. Und das, glaube ich, können wir uns gemeinsam erarbeiten.
Das heißt, das sind für dich so die Alleinstellungsmerkmale, die man einfach nochmal ein bisschen schleifen müsste und nochmal ein bisschen klarer benennen müsste?
Ja, also ich meine, schau dir das an, irgendwie die Knappenschmiede war immer das war der Exportschlager von uns. So, das war unsere auch Garantie in dem Sinne von der Wirtschaftlichkeit. Borussia Dortmund macht das irgendwie zwei Schubladen höher, macht eigentlich was Ähnliches, kaufen nämlich junge Spieler ein und verkaufen sie dann nach 3-4 Jahren extrem mit einem Überschuss weiter. Also das können wir doch auf einem anderen Niveau aktuell vielleicht auch durchsetzen.
Aber da kommen dann ja, also da kommt dann jetzt die Idee von Werten und dem, was man, wie man den Verein denkt, kommt dann jetzt ja mit dem Fußball zusammen. Und das ist ja was, da macht's ja, das machen ja alle, oder? Also das versucht ja wirklich jeder Verein. Und dann hat Schalke jetzt im Moment halt die Problematik, dass man eben selbst für junge Spieler halt nicht so viel ausgeben kann wie Dortmund. Die betreiben das ja auf einem ganz anderen Niveau, wie du gerade auch schon gesagt hast. Und so eine Idee, Spieler nach irgendwelchen Kriterien wie regionale Zugehörigkeit zu verpflichten oder so, würde natürlich den Verein auch wahnsinnig einschränken. Ich weiß nicht, ob das in Bilbao noch so ist, aber das war doch, glaube ich, so, ne, dass die hauptsächlich Spieler aus ihrer Region verpflichten. Das wäre ja jetzt irgendwie, also super Geschichte, kann man sich auch prima mit identifizieren, wenn man dann da Fan ist, aber sowas käme für Schalke ja aufgrund des Einschränkens schon fast nicht mehr in Frage, oder sehe ich das irgendwie falsch? Also ich kann es mir im Moment nicht denken, ehrlich gesagt.
Also ich denken kann ich es mir schon. Ich weiß noch nicht, ob es das jetzt ultimative Rezept ist. Aber was Bilbao den Menschen gibt, ist extremen Halt, extreme Orientierung, extreme Sicherheit. Und sie sind nicht beliebig. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Wie wirst du in einem Zeitalter, wo die Kids, ich wohne jetzt auch St. Pauli, und die Eltern sagen irgendwie, dass sie St. Pauli-Fans sind oftmals, und dass sie den Turbokapitalismus des Fußballs hassen und am nächsten Morgen schicken sie ihr Kind mit Mbappé und Paris Saint-Germain-Trikot in die Schule auf St. Pauli. Das ist die Lebensrealität. Auch, dass Persönlichkeitsmarken immer größer werden versus Vereinsmarken. Und dem müssen wir uns stellen und unseren individuellen Weg praktisch auch uns nochmal neu schaffen. Weil Fakt ist, die Fußballwelt dreht sich gerade ab unfassbar schnell. Wenn du 2-3 Jahre nicht mehr in der Champions League spielst, wenn du 3-4 weitere Jahre nicht mehr praktisch in der oberen Tabellenhälfte bist, wir haben in den letzten 3 Jahren sicherlich eher 10 Jahre verloren. Nämlich durch die Turbokapitalisierung des Fußballs. So, und deswegen, ja, also die große Hoffnung ist, dass wir in 6 Jahren wieder in den Top 6 sind. Gibt es dafür eine Garantie? Also wenn ihr euch die Summen anguckt, mit denen Freiburg im Moment arbeitet, mit denen Union Berlin arbeitet, mit denen dann die Top 3 arbeiten, dann wird es verdammt hart. So, und dann musst du praktisch in unsere Waagschale musst du andere Dinge werfen, die dann praktisch uns nochmal einzigartiger machen, die uns nochmal besonders helfen. Und da kann Kommunikation, eine ganz klare Sportstrategie extrem hilfreich für sein, ja.
Du hast jetzt gerade mal angesprochen, was Bilbao halt auch für die Menschen bedeutet vor Ort. Was mir zumindest aufgefallen ist, jetzt in den letzten Jahren, wo es halt auch jetzt sportlich deutlich schlechter lief, war es aber trotzdem so, dass man das Gefühl hatte, dass man wieder näher zusammenrückt und dass man sich wieder mehr mit dem Verein identifiziert. Das ist wahrscheinlich aber auch genau dieser Spagat, den man schaffen muss, beziehungsweise dieser Tanz auf der Rasierklinge. Wie viel Tradition ist auf der einen Seite gut und wie viel Kommerz auf der anderen Seite, um dann trotzdem noch erfolgreich zu sein und auch eine Zukunft für den Verein zu haben, oder?
Du, definitiv. Was ich wahrnehme, ist, dass wir im ersten Jahr des Abstiegs unfassbar toll zusammengerückt sind, dass jetzt genau das Gleiche in der Rückrunde stattgefunden hat. Aber ich sage jetzt, dieser Abstieg wird ein härterer sein als der vor 2 Jahren. Warum? Weil wir zwar jetzt geordnete Verhältnisse haben, dass wir den Verein beruhigt haben und Co., aber wir haben an Substanz verloren. Also wenn ihr euch die Kader anguckt, mit denen wir arbeiten, wir haben im Moment noch keinen Hauptsponsor. Also wir sind in eine Situation geraten, die herausfordernd ist.
Wo lässt denn Schalke am meisten Potenzial liegen, aus deiner Sicht? Also wo ist einfach noch viel mehr rauszuholen?
Der größte Fehler ist im letzten Jahr gemacht worden. Also ich weiß nicht, wie naiv wir waren, dass wir glauben, wir können nur einen Trainer holen, aber der bringt kein Team mit oder so. Das darf uns nicht passieren. So, das kann mal einmal passieren, aber wir haben die Strafe erhalten und die hieß Abstich in diesem Jahr. So, und wir brauchen auch Kompetenz aus dem Fußballumfeld. Wir brauchen einfach die besten Leute für Schalke. Und nochmal, wenn ihr mal alle 160.000 Mitglieder durchgeht, dann haben wir da Menschen, die eine unfassbare Online-Kompetenz haben. Philipp Westermeier vom OMR zum Beispiel. Im Bereich Kunst, Kultur und Carsten Broster, der irgendwie ein Hamburg Kultursenator ist, der eigentlich schon im Kanzleramt fast sein sollte, statt Claudia Roth. Also wir haben unfassbare Leute. Wir müssen irgendwelche Kreise, Gremien finden, dass wir diese Menschen an uns binden und dass wir deren Leidenschaft praktisch für den Verein dann auch nutzen können. So, und das muss uns besser gelingen.
Das heißt ja, wir haben ja eben über Benedikt Höwedes gesprochen, beziehungsweise auch über die fehlende Kompetenz, sportliche Kompetenz. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass wir mehr davon gehabt hätten, dass es vielleicht gar nicht zu dieser Situation im letzten Sommer gekommen wäre, oder?
Ja, also ich nenne mal ein ganz anderes Beispiel. Irgendwie Hans Saper, mit dem ich auch locker befreundet bin, der wollte vor einigen Jahren, hat er tatsächlich vor einen Aufsichtsrat, der hatte darauf Lust. So, er wurde halt nicht dann tatsächlich zugelassen, um in der Mitgliedschaft, in der Mitgliederversammlung praktisch sich vorzustellen. So, dafür gibt es Gründe, ne, Thorsten, also im Wahlausschuss gibt es sicherlich gute Gründe dafür. Aber ihn zu verlieren, jemand, der möglicherweise mit dem afrikanischen Kontinent uns extrem helfen kann, was junge Talente betrifft, was diese Netzwerke betrifft, wo man weiß, der hat eine A- oder B-Lizenz, der versteht sein Wissen, der hat einen Fußballtrainer gemacht und alles und hat dieses Netzwerk. Ich würde sowas immer nutzen und dann würde ich gucken, welche Gremien müssen wir noch schaffen, welche Multiplikatorenkreise müssen wir noch schaffen, dass wir solche Leute an uns binden können. Weil verlieren sollten wir sie nicht.
Du hast jetzt gerade ein Thema angesprochen, was auch wirklich jetzt in den letzten Tagen auch viel bei Fans diskutiert wurde. Das ist das Thema, wir haben eine Mitgliederversammlung, wir stehen kurz vor der neuen Saison und ja, wir wissen noch nicht, wer Hauptsponsor ist. Wir haben auf unserem Trikot noch kein Logo platziert. Ich glaube, dass das viele verunsichert, auch im Umfeld, und dass sich das auch viele, viele einfach nicht verstehen können, wie es überhaupt dazu kommt. Wie empfindest du diese aktuelle Entwicklung?
Das kann immer wieder passieren. So, es kann auch passieren, dass man sich verrennt oder dass ein potenzieller Sponsor dann praktisch uns gegenüber nicht sauber spielt oder also Hydrogen oder Hydro, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen werden. Wurde es ja gesagt, so, dann offenbart sich, dass das möglicherweise noch gar nicht so ein Gerüst hat, als dass es irgendwie auf dem Niveau möglicherweise tragen kann und man kommt vielleicht erst auf einem anderen Level in eine Partnerschaft. Das kann alles passieren, aber man muss, glaube ich, auch gut vorbereitet darauf sein, weil es immer wieder passieren kann. Und wir, Bayer Leverkusen, anderes Beispiel, ne? Auch ein Verein, der immer wieder mal mit fast einer leeren Brust in den ersten zwei, drei Heimspielen auftritt. Ich glaube, Schalke hat eine Größe, da kann uns das passieren, es sollte uns aber nicht passieren. So. Und das sollte eine Lehre sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schade, dass mein Auto jetzt wieder nach einem Jahr, also wir werden ja so ein bisschen so Hertha BSC, ne? Jedes Jahr ein neuer Sponsor ist halt scheiße. Damals, als Gazprom runtergegangen ist, hat man, glaube ich, auch als Verein sehr, sehr gut gehandelt. Viva West ist eingesprungen. So, Viva West wäre, glaube ich, auch draufgeblieben zu einem geringeren Niveau. Dann hat man mein Auto bekommen, auch ein guter Deal, wie ich finde. So, jetzt hat man gerade Pech gehabt, aber wenn man überlegt, so ungefähr, wahrscheinlich ist die Brust zwischen 3 und 4 Millionen gerade wert auf Schalke in der zweiten Liga. Diese 3 bis 4 Millionen muss man doch auch irgendwo einsammeln können. So. Und wenn man dann auch jemand wie Sport 5 oder so weiter dann ins Boot holt, die das skalieren können, die dann einfach an 1000 Unternehmen irgendwie einen Brief schreiben oder dergleichen, so, dann kann das schon auch über diesen Weg funktionieren. Schafft man dadurch hohe, loyale Partnerschaften? Vielleicht schwieriger. So, und wenn ihr euch mal anschaut, wenn wir diese 3 bis 4 Millionen im Jahr haben, dann würden eigentlich 17 Unternehmen oder Privatpersonen reichen, die 190.400 Euro geben. Das heißt, ich hätte jedes Heimspiel einen Sponsor of the Day und würde dem die ganze Kommunikation rund um diesen Spieltag geben. Und ich schließe mit euch heute Abend eine Wette, dann hätten wir in 2 bis 3 Wochen diese 17 Spiele und dann nennen wir das Wir sind Schalke oder sonst was oder lassen die Brust sogar frei und jeder weiß aber dann tatsächlich, was gemeint ist oder man hat einen Schalker Kreisel, Sponsoring Kreisel, whatever. Das ist machbar, ja.
Hat sowas in der Form schon mal gegeben? Also ist mir jetzt neu, kann mich jetzt...
Ich glaube, Eindhoven hatte was Ähnliches, ne? Ich weiß nicht wer, Dominik, du nix gerade, die haben es mal ähnlich gemacht. Ich glaube, das könnte auch ein Weg sein, der zu uns passt, weil wir es nicht praktisch nicht einem Einzigen dieses Recht geben, sondern dass wir als Familie praktisch irgendwie dem Verein helfen. Und das fände ich schon spannend. Du kannst es auch runterskalieren. Du brauchst nur eine Summe X an Fans, die möglicherweise 1.904 Euro geben. Multiplizierst es dann, glaube ich, mit, ich bin jetzt in Mathe, ich bin eher kreativer, müssen wir jetzt Frau Rühl-Hammers fragen, 1.904, glaube ich, mal 1.000, dann bist du wahrscheinlich bei, oder eine Ball 100, bist du wahrscheinlich auch irgendwie bei einer interessanten Summe. Oder und das kann man machen und warum sollen nicht irgendwie 5.000 Namen von Fans beispielsweise auf dem Trikot stehen? Ist alles denkbar. Ich glaube, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir in den nächsten 2, 3 Wochen entweder jemanden bekommen oder aber wo man mal so ein anderes Thema, glaube ich, auch überdenken muss.
Was ich ja nicht verstehe. Also ich kann mir vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt, wo Gazprom runtergegangen ist, klar, es kam Viva West und das war gut, aber trotzdem war Schalke, das Image war ja wirklich extrem angeschlagen. Und jetzt gerade so nach den letzten 2 Jahren, glaube ich, dass man ja unheimlich viele Sympathien zurückgewonnen hat und auch eine unheimliche Begeisterung ausgelöst hat und ja, Schalke auch bei vielen Sponsoren auch eher wieder mit was Positivem verbunden wird, dass es trotzdem so schwierig ist, für 3 bis 4 Millionen, die hast du jetzt gerade genannt, jemanden zu finden, der auf die Brust geht.
Ich habe es gerade ausgerechnet, Conny. Also ja. Es sind 2.000 Fans, die 1.904 Euro geben und wir haben 3,8 Millionen. Jede Wette heute Abend, dass uns das gelingen würde.
Gut, wir können natürlich mal hier eine Runde fragen, also wir haben ja einige jetzt hier dabei, wer da direkt mitmachen würde. Ja, Thorsten, was meinst du?
Ist das wäre direkt ein Konkurrenzprodukt zur lebenslangen Mitgliedschaft, die ja gerade angeboten wird für exakt den gleichen Preis. Ich habe keine Ahnung, aber es wäre natürlich wahnsinnig charmant. Also das wäre natürlich ein Trikot, was ich mir kaufen würde, ne? Wenn da vorne drauf irgendwie das Schalke-Emblem aus ganz kleinen Buchstaben aus den Namen der Leute bestehen würde, die da das Geld gegeben hätten. Das wäre das Top-Trikot für die nächsten 50 Jahre wahrscheinlich.
Also die 1.000-Freunde-Mauer war ja ein ähnlicher Gedanke, ne? Also man muss sich das nur mal anschauen und dann kann man das sicherlich mal diskutieren, ja.
Ja, ist auf jeden Fall.
Aber ich glaube, dass wir auch Schalke doch lernen müssen, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Also lasst uns gemeinsam was machen. Das ist ja auch, es gab ja so eine gewisse Kritik nach dem Motto Mitgliederversammlung, ist das jetzt alles irgendwie zu sehr in aktive Fans in der Hand? So, nein, es war schon immer, aber die Folklore ist ein bisschen weg. Schalke braucht, glaube ich, beides. Und Schalke braucht auch ein bisschen Opposition. Also diese Reibung tut ja uns auch gut als Verein, dass wir uns immer wieder neu erfinden, dass wir uns gegenseitig einen Wettstreit unterliegen um die besten Ideen für Schalke. Jeder weiß, glaube ich, dass ich überhaupt kein Ausgliederungsfan bin. Im Gegenteil, also ich finde eine Ausgliederung, das sind Einmalzahlungen. Und die Frage ist immer, wie gehst du mit Einmalzahlungen um? Und Hertha BSC ist das beste Beispiel dafür, dass wenn die falschen Personen falsche Entscheidungen treffen, dann ist das Geld weg. Und der e.V. aufgegeben. So, das heißt, Ausgliederung würde ich immer ausschlagen. Aber eine Genossenschaft zum Beispiel finde ich nach wie vor für einen Verein wie Schalke 04 als USP unfassbar spannend. So, weil dann auch jeder ein Stück von Schalke ist. So sind wir praktisch, der Verein gehört 160.000, 170.000 Mitglieder. Das kannst du 1:1 in eine Genossenschaftsform umwandeln. So, und das sind doch Gedanken, wo wir sagen, wie schaffen wir diese Kraft von Schalke zu bündeln? Und wie schaffen wir sie gleichzeitig zukunftsfähig zu machen?
Ja, dieses Thema Genossenschaft, Gesellschaftsform ist auch schon mal, glaube ich, ein paar Mal diskutiert worden. Ich weiß gar nicht, wie der Stand der Dinge ist, weil da gab es ja auch mal, glaube ich, die eine oder andere Hürde, die man gegebenenfalls nehmen müsste für eine Genossenschaft. Es wäre sicherlich aber auch ein Thema, worüber man sprechen würde. Man hat aber auch wieder erkannt, Thorsten, vielleicht nochmal zu dir an Mitgliederversammlung, ne, dieses Thema Ausgliederung. Sobald es nur irgendjemand in den Mund nimmt, ist das Pfeifkonzert groß und so richtig eine Diskussion darüber kommt eigentlich nicht in Gange, oder?
Ja, also auf der Mitgliederversammlung habe ich das halt so empfunden, dass sich das halt so ein bisschen biss mit dieser bereits gerade stattgefundenen Mitgliederbefragung. Also dann geht es halt darum, dass der FC Schalke hat nun mal seine Mitglieder gefragt, das haben irgendwie 34.000 Leute mitgemacht, das hat eine große Mehrheit dafür gestimmt, dass man diesen Weg jetzt so gehen möchte als Verein. Dann steht auf der Mitgliederversammlung halt jemand auf und sagt, hier, lass uns das nochmal abstimmen oder so. Irgendwann ist es dann eben auch mal gut so, ne? Also so habe ich das halt empfunden, dass dann halt Unmut aufkam. Ich denke, der Wortbeitrag von Rainer Vollmer auf der Mitgliederversammlung, den fand ich halt gut, der gesagt hat, okay, wir sind halt ein Verein, wir können es halt auch selber bestimmen. Und wenn dann der Zeitpunkt ist, wo es da mal so sein müsste oder so, wenn wir in die Bedrängnis kommen, dann können wir es ja immer noch bestimmen, dafür sind wir ja Verein, dafür erhalten wir unser Mitspracherecht. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Tenor, was das angeht. Klar, ausgedacht oder durchgedacht ist es halt nicht geworden, aber das geht, glaube ich, auch auf so einer Mitgliederversammlung nicht. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass eine Mitgliederversammlung dafür ein geeignetes Instrument ist, sowas durchgängig zu diskutieren, um da irgendwie zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Das ist, glaube ich, ein falsches Medium, was das angeht.
Ja, ich glaube, dieses
Rafa. Nochmal, wir haben den e.V., wir sind, glaube ich, alle stolz, dass wir den e.V. haben und wir möchten den nicht aus der Hand geben. So. Aber irgendwann stellt sich die Frage, wie werden wir wettbewerbsfähig? Und da gibt es irgendwie verschiedene Loskugeln, die man greifen kann im Sinne, oder wir sagen irgendwann, gucken uns an und sagen, okay, zweite Liga ist toll, wir sind einfach ein Zweitliga-Club. Das glaube ich nicht. Und ich glaube nicht, dass 170.000 Mitglieder zweite Liga sehen möchten. Das können wir mal machen. Jetzt ist geil, wir fahren mal nach Elversberg, gucken uns das an oder so. Die zweite Liga war vor 2 Jahren auch irgendwie, hat ja auch Spaß gemacht irgendwie, weil sie mal anders war, weil wir oben mitgespielt haben. Aber auf Dauer kann das ja nichts für Schalke sein. Nochmal, ich bin gegen eine Ausgliederung. Ich bin ganz 1000% für den e.V. Und als einzige mögliche Alternative finde ich, für uns passend die Genossenschaft. Und das könnte ein USP sein, wie bei den Green Bay Packers, was wiederum kommunikativ, marketingtechnisch hochinteressant sein kann.
Ja, da kommt auch gerade ein Wortbeitrag hier im Chat rein, wo jemand schreibt, dass also eine EG, also eine eingetragene, also eine Genossenschaft, ja eigentlich nichts viel anderes ist als ein e.V. Also es ist schon, ich denke, das Modell, was dann einfach auch am nächsten zu einem Verein passen würde und auch diesen USP, über den wir eben gesprochen haben, dann auch nochmal unterstreichen würde. Zumal es dann auch ein USP wäre, der auch kein anderer hätte. Also zumindest im Fußball, glaube ich, gibt es dieses Modell nicht oder nicht mal annähernd, ne?
Nee, im Moment ist es auch, glaube ich, nicht zugelassen, so wie ich weiß. Also ich glaube, die Genossenschaft ist keine von der DFL zugelassene Rechtsform. Also insofern ist das erstmal ein Thema, das würde dann erstmal so verhandelt werden müssen, ob da eine Tür aufgemacht werden würde oder so. Gut, kann man sagen, muss man mal ausprobieren oder kann man mal drüber reden oder so. Aber nochmal, im Moment ist es so, dass die Mitgliedschaft des FC Schalke 04 sich also zumindest mal die Mitgliedschaft, die zur Mitgliederversammlung kommt, und sich so in den Verein einbringen möchte, dass sie eben zu einer Mitgliederversammlung kommt, mit einer sehr großen Mehrheit dafür ausspricht, dass Schalke 04 ein e.V. bleiben sollte. Und deswegen sehe ich das jetzt auch nicht als einen Auftrag an den Vorstand, dann loszuziehen und zu sagen, hör mal, vielleicht machen wir das ja doch mal anders, geht das nicht vielleicht auch doch anders? Also irgendwie muss man dann auch mal, das jetzt so entscheiden, wie der oder so dem Rechnung tragen, was die Mitglieder halt entschieden haben. So sehe ich das jetzt. Und es ist ja nicht so, also dieser Spruch da, dann sind wir halt happy in der zweiten Liga, das ist ja keiner so. Also die Frage ist, was passiert, wenn Schalke jetzt nicht aufsteigt und wenn Schalke dann vielleicht das nächste Jahr auch nicht aufsteigt, wenn der Druck wächst, ja, okay, dann muss man dann vielleicht handeln. Dann kann man vielleicht am Ende sagen, okay, da war Schalke zu spät dran, aber das weiß man am Ende ja sowieso immer alles besser, ne? Da sind wir mal ehrlich. Also wir wissen jetzt auch viel besser, dass diese Idee von einem Trainerteam nicht funktioniert hat. Vor anderthalb Saison hätten wir vielleicht gesagt, das ist aber vielleicht der charmante Weg von Schalke 04, zu einer anderen Identität. Wir machen das jetzt mal so. Ne? Dann war das vielleicht eine ganz charmante Idee, so ein Trainerteam zu haben, wo man eben nicht immer alle Köpfe auswechselt. So, da konnte man damals ja von dieser Idee her, von diesem Ansatz her, okay, wir gucken mal, dass wir ein Verein sind, der für eine gewisse Identität steht und die muss nicht unbedingt so sein, wie das bei allen anderen Vereinen ist. Aus so einer Warte heraus konnte man diese Trainerteam-Idee ja auch ganz gut heißen. So, ja. Jetzt wissen wir das alle besser. Ne? Nach 9 Spielen war uns das allen klar. Das war vielleicht der falsche Protagonist. Vielleicht hätte noch einen anderen gegeben. Gab es vielleicht nicht. Weiß ich alles gar nicht. Aber wie gesagt, jetzt in dem Fall ist es jetzt eben so. Und okay, jetzt du wolltest gerade eingrätschen und dann mag ich da mal stoppen.
Ich glaube, was ich wirklich extrem schade fand, war, dass wir dieses Aufstiegsmomentum, dass wir das innerhalb der ersten 6-7 Wochen komplett verloren haben. Mit einer komplett neuen Mannschaft oder wesentlich neuen Mannschaft, mit einem neuen Trainer und Co. Und das ist der Grund des Abstiegs. So, und ich habe das damals nicht verstanden. Ich finde es jetzt irgendwie schade, so Fehler passieren. Jetzt muss man die Learnings daraus ziehen und gucken, was passiert im nächsten Szenario, dass man einfach diese Learnings mitnimmt. So. Aber ich glaube, wenn wir auch in allen Gremien noch mehr Sportkompetenz haben, dann ist da vielleicht auch nochmal, hilft das vielleicht nochmal bei der einen oder anderen Entscheidung, zumindest nochmal einen Sparringspartner mehr zu haben. So. Jetzt müssen wir das Beste draus machen. So, wir hoffen, beten alle, tun alles hoffentlich dafür und wenn es nur auf den Rängen ist, dass wir wieder aufsteigen. Aber wenn das nicht der Fall sein soll, ne? Wir haben die Fan-Anleihen, die waren zum damaligen Zeitpunkt mit einer B-Notierung des Vereins mit Zinssätzen von 5,5% und Co., die 26, 27 auslaufen, wo dann 35, 15 Millionen auslaufen. Wenn das in der zweiten Liga ausläuft, wir aber einen Zinsmarkt haben, wie wir ihn jetzt haben draußen, dann das Geld nochmals einzusammeln, um eine Neuverschuldung, Umverschuldung vorzunehmen, eine unfassbare Mammutaufgabe. Deswegen, wir müssen so schnell es geht, wie da aus dieser Liga raus. Oder aber wir müssen an allen Enden Einsparungen vornehmen und die werden dann substanziell.
Und da ist man aus dieser sportlichen Sicht genau ja in dieser Entscheidungsfindung. Also wir hatten gerade gesagt, das sehe ich ganz genauso wie du, das ist ganz schlecht gewesen, man steigt auf, man hatte halt viele Leihspieler, so, die hat man dann nicht weiter verpflichtet, man hat zum Teil ja auch Leute verpflichtet, die man auf Sicht schon nicht bezahlen konnte, so, also man hätte auch vorher schon sehen können, dass man Itakura bei so einem ausgehandelten Vertrag dann nachher nicht bezahlen kann, beziehungsweise dann sich keine anderen Spieler mehr leisten kann. Hat man halt trotzdem gemacht, weil man dann eben aufsteigen wollte. Weil man gesagt hat, okay, wir versuchen so schnell wie möglich aufzusteigen. So habe ich das zumindest mal interpretiert. Und hat dann eben neu angefangen. So, man ist jetzt halt wieder in einer ähnlichen Situation, wo man anfängt, einen Kader zu bauen und möchte es jetzt genau andersrum machen. Man hat jetzt sich vorgenommen, weniger Spieler zu leihen, weil man eben sagt, okay, wir müssen auch mal irgendwie anfangen, was aufzubauen. Wir müssen Werte schaffen. Und dann eben damit mit so einem Gang halt zu verhindern, dass sowas wieder passiert, dass man wieder die Mannschaft verliert, wenn man dann irgendwie nicht aufsteigt, wenn man aufsteigt, egal. Also wenn man in Zukunft halt die Mannschaft, man möchte die halt vorführen. Andererseits ist natürlich so, dass wenn man so Spieler leiht, kann man sich ja erstmal Leute holen, die vom Niveau her höher sind als das, was man eigentlich fest bezahlen könnte. Das heißt, für einen schnellen Aufstieg war es damals ja erstmal ein schlauer Kader, den sie Schalke zusammengebaut hat. Also einen Terodde zu holen, war ja vor 2 Jahren auf jeden Fall eine super Idee. So. Und sich Spieler zu holen wie Kaminski und Spieler, gut, die sind jetzt sogar noch da, ja, aber die Spieler, die man sich damals zusammengeholt hat, das war halt ein Kader, wo man sagen kann, okay, die haben jetzt ein gutes Potenzial aufzusteigen. Wenn ich jetzt darauf ziele, mir jüngere Spieler zu holen, die eben die Entwicklungsschritte noch machen müssen, oder wo ich hoffe, dass sie die Entwicklungsschritte machen, damit die den Kader auch verstärken, habe ich natürlich eben jetzt erstmal vom Niveau her eine schwächere Mannschaft als bei dieser anderen Art und Weise und habe halt eine größere Gefahr, dass ich nicht sofort aufsteige. Das ist ja genau so diese Waage, wo man da reingeht. Und am Ende ist es so, wenn man das letzte Spiel gewonnen hat und jubelt, dann hat man alles richtig gemacht. Und wenn man das letzte Spiel verloren hat und nicht jubelt, hat man alles falsch gemacht, oder?
Ja, im Nachhinein sind wir natürlich, in der Postrationalisierung sind wir natürlich alle gut. So, wir haben dafür gewählte Gremien, wir haben dafür Vorstände, denen muss man vertrauen. So, die haben die Chance verdient, das gut zu machen. So, und wenn es dann nicht klappt, dann müssen sie sich auch irgendwann mal der Verantwortung stellen. So, aber es hat jeder von uns im Job und genau das Gleiche ist ja auf Schalke dann auch irgendwann. So, aber es wird nicht einfach. Fakt ist, jetzt nochmal aufzusteigen mit den, Thorsten, wie du es gesagt hast, mit diesem Schalker Weg, eine unfassbare Mammutaufgabe. So, du hast den HSV, du hast Hertha, du hast Düsseldorf, also da werden Kaliber unterwegs sein. Nicht einfach für uns. Und es ist kein Selbstverständnis, aufzusteigen. Und wenn das nicht passiert, dann können wir immer sagen, ja, das halten wir aus und dann schaffen wir runter. Fakt ist, wir verlieren an Substanz und der Abstand wird größer. Der SC Freiburg von vor 10 Jahren, auf dem Niveau sind wir heute. Wenn ihr euch SC Freiburg anguckt oder Union Berlin, was da passiert und was da an Infrastruktur aufgebaut wird und wie viel Substanz da ist, wird tricky. Deswegen dieses Ziel, in 5, 6 Jahren wieder Top 6 zu sein, ich glaube, das ist ehrlicherweise zu ambitioniert. Weil wenn wir ehrlich sind, auch die eine Saison mit damals Tedesco, das war ja eine Ausnahmesituation schon. Da ist ja alles, hat ja alles irgendwie für uns gespielt. Wir hatten irgendwie extrem Glück. Aber die Wahrheit war, dass der Trend seit Jahren not our friend war.
Ja, also ich denke auch, dass diese Terrasse-Saison so ein bisschen mal die Wunden kurz bedeckt hat. Und man eigentlich nicht genau hin.
Super Versprecher, Corny. Tirol-Saison hatten wir auch, aber ich glaube, gerade war die Tedesco-Saison gemeint.
Habe ich Tirol gesagt?
Ja.
Aber tut mir leid.
Das ist ein sehr sympathischer Versprecher.
Die
Tirol-Saison mochte ich auch wirklich sehr.
Nein, die Tedesco-Saison, diese Vizemeister-Saison, wo man nachher auch gesagt hat, da hat einfach viel zusammengepasst. Aber man hätte da vielleicht auch schon erkennen müssen, dass es in die falsche Richtung geht. Jetzt haben wir gerade heute Ron Schallenberg vom SC Paderborn verpflichtet. Ist ja vielleicht ein Schritt in die Richtung, wie ihr gerade gesagt habt. Also Ron Schallenberg ist fest verpflichtet, hat einen 3-Jahres-Vertrag bekommen, 24 Jahre, also ein Spieler, mit dem man jetzt einfach auch in den nächsten Jahren weiterarbeiten kann. Ist es vielleicht dann auch der Weg zu sagen, so wir gucken, dass wir Spieler holen, die genau dahingehend zu uns passen, also das heißt ein vernünftiges Alter mitbringen, nicht geliehen werden und man dann vielleicht guckt, man guckt, dass man das Geld dann dort vielleicht etwas genauer investiert, um dann einfach auch mit den Jugendspielern wieder mehr Raum zu geben. Das, was Raphael ja auch eben sagte, dieses Alleinstellungsmerkmal der Knappenschmiede auch wieder ein Stück weit zu fördern, was vielleicht auch in den letzten Jahren ein bisschen untergegangen ist, weil man krampfhaft versucht hat, noch irgendwie die Ziele zu retten und sei es lieber mit einem mittelmäßigen Leihspieler als vielleicht mit jemandem aus der Jugend.
Ja, nur das Problem ist, der Wettbewerb ist ein anderer als vor 10, 15 Jahren. So, das ist so, wie wenn du gewohnt bist, dass du irgendwie auf der Königsallee einkaufst, ne? Und mittlerweile irgendwie zu Kick läufst. Fakt ist, wir greifen bei den Spielern nicht mehr in die oberen Regale. Wir können es uns nicht mehr leisten. Das Problem ist, in der Jugend trifft das fast genauso zu. Weil in der Jugend, wir Vereine haben wie RB Leipzig und Co., die einfach die Top-Talente wegkaufen. Das heißt, wir haben gerade einen unfassbaren Wettbewerbsnachteil. So, wir können mit dem Versprechen der Durchlässigkeit, nämlich dass Jugendspieler dann bei uns die Chance haben, sehr schnell im Seniorenkader zu spielen, damit können wir sicherlich werben. Aber haben wir das erfüllt in den letzten Jahren? Nicht in dem Umfang. Also ich weiß nur, wie Hertha und Co., wie die alle Jugendspieler einkaufen. Auf welchem Niveau die einkaufen? Unfassbar schwierige Aufgabe. Und wir haben ja das meine ich halt, ne? Wir haben... Bei dem einen Thema haben wir jetzt irgendwie, fehlt uns aktuell noch ein Hauptsponsor. Bei dem nächsten Thema ist, dass wir irgendwie die Spieler nur noch einen Kaderwert haben von 20 Millionen statt 40 Millionen. Das in der nächsten Punkt ist, dass wir in der Jugend tiefer ins Regal greifen. Also wir müssen da echt aufpassen oder es muss uns das Glück gelingen, dass wir diese Spirale irgendwie ein bisschen aushebeln. So, und wir können jetzt auch nicht irgendwie, ne, also es ist gut, dass es gerade ruhig ist und es ist toll, dass gerade unfassbar wichtig, dass das alles sehr seriös ist. Aber am ruhigsten ist es auf einer Beerdigung. So, wir müssen echt aufpassen. Wir dürfen uns auch nichts vormachen, nur weil die Stimmung gerade gut ist und nur weil alles gerade Sonnenschein ist, dürfen wir nicht wegsehen von den Fakten. Und die Fakten sind, dass es unfassbar schwierig wird, dass wir die besten Köpfe für Schalke brauchen. In allen Belangen. Es muss uns ein kleines blaues Wunder passieren.
Ein erneutes.
Ja.
Muss man ja so ehrlich sein. Also die vor 2 Jahren war ja Prinzip ja auch ein Wunder, dass man doch den Wiederaufstieg geschafft hat. Klar.
Ja, aber da hatten wir auch noch andere Fernsehgelder, ne? 5-Jahrestöpfe und so weiter. Die Situation wird von Jahr zu Jahr eine herausfordernde.
Absolut. Ja, wie du schon richtig gesagt hast, neue Ideen müssen her. Wir müssen halt gucken, wenn wir diesen Weg als e.V. weitergehen wollen, wo wir einfach auch noch Chancen haben.
Conny, es geht nicht um die Rechtsform. Die Ausgliederung sind Einmalzahlungen. Falsche Leute, ist das Ding innerhalb von 1,5 Jahren verpulvert. So, das heißt, es geht nicht um eine Rechtsform. Der e.V. ist heilig, Ende der Diskussion. Ne? Thorsten hat es gerade gesagt, es gibt ein Mitgliedervotum, das gibt es zu Recht. Das ist Schalke 04. So, auf absehbare Zeit. So, und das heißt, wir müssen einfach an anderen Stellen gucken, wie können wir Gelder generieren? Wie können wir durch intelligentes Marketing, durch intelligente Kommunikation, durch intelligente Vermarktung, durch intelligente Spielereinkäufe, jeder Bereich muss seinen Beitrag leisten, dass uns dieses Wunder vollbringt.
Ja, dazu würde ich gerne noch mal so eine Idee mit dir durchspielen, die ich auch im Umfeld in den letzten Monaten auch immer wieder mal gehört habe. Wir hatten ja die Situation, dass wir jahrelang, jahrzehntelang ja Adidas, bei Adidas unsere Trikots bezogen hatten und wir dann noch unter Jobst zu Umbro gewechselt sind, dann irgendwie wieder zurück zu Adidas, aber eigentlich nicht zu Adidas direkt, sondern ja nur zu 11 Team Sport. Auch da die Frage, hat sich da auch Schalke vielleicht unter Wert verkauft?
Nee, überhaupt nicht, weil Adidas zu dem Zeitpunkt nicht mit uns direkt ein Sponsoring abschließen wollte. Das meinte ich halt, wir sind auch damals schon ins Regal tiefer gegangen. So.
Wenn man, und jetzt mal so die Idee, die, wie gesagt, ich gerade schon so anstimmen wollte, St. Pauli hat ja, glaube ich, auch diesen Weg mal gewählt. Wäre es denkbar, vielleicht auch in der aktuellen Zeit zu sagen, wir gehen unseren eigenen Weg, setzen vielleicht auf einen eigenen Partner, was die Trikots angeht etc., vielleicht auch nachhaltigen oder regionalen Partner?
Ja, grundsätzlich denkbar, aber bei den Stückmengen und Co., also das ist schon gut, wenn wir jemanden haben wie Adidas oder auch 11 Team Sport, die uns A, Geld zur Verfügung stellen, B, mit denen man dann auch praktisch was Lieferzeiten hat, mit Seriosität der Verfügbarkeit und so weiter, mit denen man vernünftig arbeiten kann. Ich kenne es bei FC St. Pauli direkt sehr gut, die ja Do You Football, ne? Oder BVB hatte mal Goal oder so. St. Pauli geht jetzt einen Weg der Nachhaltigkeit. Ob der jetzt erfolgreich sein wird, das bleibt abzuwarten. Das wäre jetzt so ein Risiko. Lass uns bitte gerade nicht zu viel Risiko spielen, sondern lasst uns irgendwie gucken, dass ein paar Dinge, Hausaufgaben gemacht werden. 11 Team Sport ist okay. So, wir haben kein Problem der Verfügbarkeit. Jetzt müssen an anderen Stellen, muss uns auch zumindest vernünftige Verträge gelingen, vernünftige Spielertransfers gelingen. Und das ist die Herausforderung.
Ja, keine Frage. Nur wie gesagt, viele im Umfeld fühlen sich ja natürlich auch einfach ein Stück weit unter Wert verkauft, dass man jetzt bei 11 Team Sport rausgeht und auch zu vielleicht nicht gerade den besten Konditionen, und das ist einfach so eine Idee. Ich sag mal, früher war es halt vor 10 Jahren, war es noch klar, da musst du halt bei Karstadt und Kaufhof mit dem Schalke-Trikot hängen, aber Karstadt und Kaufhof gibt es nicht mehr. Das heißt, es läuft ja einfach viel mehr alles digital und im E-Commerce, und da sind natürlich auch Chancen zu sagen, ja, wir nehmen das selber in die Hand und holen das Bestmögliche raus. Und wir haben auch dazu vor der Show heute eine Umfrage erstellt und haben die Frage rausgehauen bei Twitter: Würdest du eher ein Schalke-Trikot kaufen, wenn es in Eigenregie, zum Beispiel mit einem lokalen Partner etc., statt mit Adidas und Co. produziert werden würde? Und mit ja, definitiv, haben da 45% geantwortet. Für mich macht das keinen Unterschied, sagst du 40%, und nur 15% sagt nein, ich will Adidas. Rafa, auch wenn du jetzt der Überzeugung bist, dass der eingeschlagene Weg, den wir jetzt gerade haben, der richtige ist, scheint es trotzdem ja bei den Fans da auch einen Wunsch zu geben, beziehungsweise auch einfach eine Geschichte, die man vielleicht mal durchspinnen sollte, ob da vielleicht auch ein Potenzial drin steckt, oder?
Ja, aber bist du das wirklich seriös durchfinanziert hast und damit Geld erwirtschaftest, also da ist der aktuelle Zeitpunkt sicherlich kein geeigneter dafür. Der FC St. Pauli ist schuldenfrei. Der erwirtschaftet Gewinn und macht aus diesem Luxus heraus, begibt er sich in diese Situation. Fakt ist, wir haben doch, viele von uns haben doch mit Umbro schon gemeckert, was Verfügbarkeit betraf, was irgendwie Qualität betraf. Jetzt sind wir wieder bei Adidas. Lasst uns nicht die Baustelle auch noch aufmachen. Wir haben andere Herausforderungen, nicht die größte Herausforderung. Und das natürlich in der Umfrage, ja, wollen wir nicht ein eigenes, das ist, finde ich, liegt dann in der Natur der Sache, dass man da dann gerne mal auf Ja klickt. Die Realität ist dann doch meist eine andere.
Ja, vielleicht lass uns mal kurz etwas weg von Schalke, beziehungsweise noch mal ein bisschen weiter gucken. Dieses Thema Bundesliga. Unser Aufsichtsratsvorsitzender hat das ja auch schon mal kritisiert oder noch mal angesprochen, ne, wenn es darum geht, wie die TV-Gelder verteilt werden. Müssen Traditionsvereine vielleicht höhere TV-Gelder bekommen? Klar. Jetzt ist es wieder Thema. Als wir oben waren, waren wir dagegen. Jetzt ist es natürlich so, wo wir unten stehen, wollen wir das Thema natürlich unheimlich gerne nochmal spielen. Wie stehst du generell zu dieser Verteilung der TV-Gelder und auch das, was es mit der Bundesliga letztendlich auch macht?
Wir haben ja eine Zentralvermarktung der ersten und zweiten Bundesliga, die vielen Vereinen wirklich das Überleben gesichert hat in den letzten 10, 20 Jahren. Deswegen war das an vielen Stellen gut. Nicht spanische Verhältnisse möglicherweise, wo es eine Einzelvermarktung gibt von großen Vereinen. Ich finde, Tradition darf nicht die Komponente sein, weil dann kann es ja, nur weil der Verein jetzt 100 Jahre ist oder so, das sollte nicht die Größe sein, sondern Relevanz sollte das Thema sein. Schalke hat eine unfassbare Relevanz für diese Bundesliga. Und deswegen fand ich den Vorstoß von dem Vorstand exzellent, darauf nochmal zu pochen und zu sagen, wir brauchen mehr Stück vom Kuchen, weil wir auch mehr für diesen Kuchen beitragen. Weil ohne uns diesem Kuchen etwas fehlt. Das Gleiche trifft auf den HSV zu, ne, die auch in der zweiten Liga, glaube ich, einen Schnitt haben von 50.000 oder sowas. Also auch unfassbare Zahlen. Das trifft auf andere Vereine zu. Von daher gab es das ja auch schon immer. Und diese Quote nochmal daran zu erinnern oder möglicherweise sagen, dass sie nicht hoch genug ist, finde ich einen absolut richtigen Weg. Aber man muss auch aufpassen, ne? Dortmund und Bayern schauen sich das an und geben uns auch sehr viel an Solidarität oder der Bundesliga in Gänze, weil die natürlich auf einem ganz anderen Niveau auch sich vermarkten könnten in der Auslandsvermarktung.
Ja, diese Solidarität, das ist natürlich auch ein Thema, was jetzt hochgekocht ist bei diesem möglichen Investoreneintritt, der abgelehnt wurde, wo es ja darum ging, dass ungefähr 2 Milliarden Euros in die Kassen gespült werden sollten. Dieser ist ja abgelehnt worden. Aber viele haben auch die Kritik geäußert, dass sich da die großen Vereine durch das Hinterzimmer so die Taschen voll machen wollten, dass man den Verein nicht zugehört hat und Fragen nicht beantwortet worden etc. Das ist natürlich auch eine Gefahr, dass da auch da die Schere größer wird und dadurch auch vielleicht wieder die Bundesliga noch unattraktiver wird und Schalke natürlich noch mehr aufs Abstellgleis rutscht.
Also Fakt ist, die Bundesliga ist nur noch bedingt international wettbewerbsfähig auf Top-Niveau. So, die Premier League ist weg, die spanischen Top-Clubs sind weg und die italienische Liga zieht gerade an uns vorbei. So, dem müssen wir uns stellen. Die Frage, also nennt mir einen Weltstar, der gerade in der Bundesliga spielt. Borussia Dortmund ist auf Top-Top-Top-Level ein Ausbildungsverein. Auf dem allerhöchsten Level. Weil wenn du ein Berater bist, ein Spielerberater bist und du hast ein 17-, 18-jähriges Ausnahmetalent, dann willst du es spielen lassen und du willst es auch in der Champions League spielen lassen. Wo ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tolle Champions League-Spiele gibt, dass du vielleicht die Gruppenphase überstehst? Wahrscheinlicher bei einem englischen Top-Club? Nee, weil da rotieren die Mannschaften, wer Meister wird und Co. Das heißt, eine große Herausforderung kann auch sein, dass du mal einfach wie Chelsea dieses Jahr oder Liverpool einfach nicht in der Champions League spielst. Das heißt, du hast eigentlich, wenn du zu Dortmund gehst, hast du eine Champions League-Sicherheit plus du hast eine hohe Durchlässigkeit. Und Borussia Dortmund hat, glaube ich, damit in den letzten 10 Jahren 1,04 Milliarden Euro eingenommen, haben natürlich auch extrem hoch eingekauft, aber haben das als Geschäftsmodell verstanden. Und das ist nicht uninteressant. Fakt ist, wir müssen als Bundesliga für uns entscheiden, wo soll die Reise hingehen. wenn wir uns nicht den Märkten zumindest anlehnen, dann werden wir zu einer, mit Ausnahme von Dortmund, Leipzig, München, zu einer Traditionsliga verkommen oder Romantikerliga.
Der nächste Superversprecher heute. Das klappt ja, hier alles wie am Schnürchen mit euch. Ganz großartig, vielen Dank.
Bin ich ein Verein, Thorsten.
Wenn ich ja zumindest nicht alleine. Nein, aber was mir so ein bisschen fehlt, oder es ist ja so, wenn wir an die großen Töpfe wollen in Zukunft, dann muss ja die Bundesliga einfach international attraktiver werden. So, die Bundesliga ist unattraktiv aus mehreren Gründen. Ja, wir haben keine Weltklasse-Spieler, aber wir haben natürlich auch einen Serienmeister mit dem FC Bayern, glaube ich, inzwischen seit 11 oder 12 Jahren. Und das ist natürlich auch so die Frage, wenn du jetzt 2 Milliarden reinholst, aber dafür sorgst, dass Bayern nochmal 10-mal Meister wird, bringt es ja nichts. Deswegen ist auch manchmal die Überlegung vielleicht besser, zu sagen, okay, was macht die Bundesliga aus? Was ist der USP der Bundesliga? Ich meine, auch in einem Podcast mit dem OMR hättest du auch mal gesagt, dass dir das auch ein Stück weit fehlt, dass die Bundesliga dieses Alleinstellungsmerkmal hat und dass man nicht die Premier League versuchen sollte zu kopieren, weil man da eh nicht mehr drankommt, sondern einfach gucken sollte, hey, was macht die Bundesliga faszinierend? Was vielleicht würde jemand in Amerika an der Bundesliga faszinieren? Das ist ja vielleicht diese 50+1 Geschichte. Diese Fannähe, diese Tradition, diese Stimmung und all das. Wäre es nicht einfach sinnvoller zu sagen, wir müssen einfach gucken, dass wir alles daran setzen, dass die Bundesliga wieder spannender wird? Das ist vielleicht im ersten Moment ein Rückschritt, aber langfristig der Schritt nach vorne, um einfach international einfach auch mehr Geld zu generieren.
Aber was willst du machen? Willst du Bayern Geld wegnehmen von Dortmund?
Ich würde zum Beispiel sagen, dass die TV-Gelder einfach noch weiter verteilen sollten.
Ja, den Vorschlag kannst du gerne machen und das Ergebnis wird sein, dass Dortmund und Bayern nicht mehr in der Bundesliga spielen. Und dann ist die Bundesliga ehrlicherweise, dann gibt es eine Super League und das Thema ist auf einem anderen Plateau geschoben, wo wir nicht mehr stattfinden. Status quo.
Okay, aber zumindest trotzdem die Möglichkeit zu sagen, wir müssen die Bundesliga ein Stück weit attraktiver machen, auch was ja, das ganze Thema, was das Thema Sichtbarkeit, Alleinstellungsmerkmal, Vermarktung etc. angeht, auch international.
Ja, aber nochmal, für Hoffenheim gegen, keine Ahnung, nächste Saison Heidenheim, ne? Wir werden, also die Bundesliga wird uns schon vermissen. Jedes Wochenende in der nächsten Saison. So, es ging ja bei den 2-Milliarden-Deal ging es ja um 15% praktisch, ne, für diesen Investor. So, und es ging einfach darum, eine Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen. Man hat sich dagegen entschieden, weil die großen Vereine proportional für ihren Anspruch den Stück vom Kuchen haben wollen. Ja, man hat sich jetzt dagegen entschieden, das ist auch vertretbar, so, weil man sagt, irgendwie, man möchte es eher solidarisch dann nochmal aufgeteilt haben. Die Perspektive von Dortmund und Bayern ist eine andere. Die sagen, sie geben schon mehr als andere Top-Vereine in ihren Ligen. Und da ist verdammt viel dran. Und der FC Bayern muss sich nicht entschuldigen dafür, dass Schalke 04 in den letzten 5 Jahren ziemlich viel vermasselt hat. Borussia Dortmund war fast insolvent. Die haben einfach einen guten Job gemacht. Lasst uns akzeptieren, dass im Moment in den letzten 10 Jahren andere Vereine einen besseren Job gemacht haben. Das ist die Wahrheit. Können wir uns im Kreis drehen? Unser Anspruch ist, dass wir Top-3-Club sind. Unser Anspruch ist, dass wir doch qua Markenwahrnehmung, qua Größe, qua Enthusiasmus, qua Leidenschaft eine Relevanz haben. Die hat Kaiserslautern auch jahrelang gedacht. Kaiserslautern war noch viel tiefer, berappelt sich jetzt nach langer Zeit wieder auf, was toll ist, weil auch dieser Verein natürlich eine unfassbare Tradition hat, ein unfassbares Erbe hat, ein unfassbares Fanpublikum hat. Es gibt keinen Anspruch auf Gesetzmäßigkeiten, wenn diese sich ändern.
Ja, verstehe ich deinen Punkt. Elke hat sich gemeldet. Elke, Glück auf. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo, Glück auf. Wenn wir schon mal so einen Marketing-Experten da haben, Herr Brinkert, hallo, oder Raphael, wir duzen uns hier wahrscheinlich. Bitte. Ich hätte eine Frage, ich gehe jetzt noch mal kurz 4 Schritte zurück, weil du gesagt hast, man kann einfach international nicht mehr mithalten. Das sehen wir ja, dass die Bundesliga nicht mehr konkurrenzfähig ist. Kann es denn aber nicht auch umgekehrt sein, dass der englischen Liga, der spanischen Liga alles noch mal richtig um die Ohren fliegt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Milliardengeschäft so weiter und so weiter wächst. Das wäre meine Frage an dich, wie du das siehst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer so weitergeht. Da fehlt mir die Fantasie. Da denke ich immer, da muss es doch auch mal rumpeln. Das wäre meine Frage.
Ja, es hat ja auch schon bei dem einen oder anderen Verein in der Vergangenheit gerumpelt. Ich fand es abstrus, als ich jetzt am Wochenende gesehen habe, dass dann Pep Guardiola und Co., dass die erstmal zum Scheich mussten, um denen seine Trophäen zu zeigen. Also das war für mich auf die Spitze getrieben, wohin der Fußball bitte nicht gehen soll. Aber Fakt ist, das weite Teilen des englischen Fußballs, in Paris Saint-Germain, das wir im italienischen Fußball haben, dass es einfach von Scheichs geführt wird oder in die im wesentlichen Teilen Mehrheitseigentümer sind. Da kommt es jetzt nicht auf die eine oder andere Million an. Das heißt, es sind noch wachsende Märkte, in der Tat. Wie lange das so bleibt, bleibt abzusehen. Aber Fakt ist, dass man mit dem Fußball in den letzten 10, 15 Jahren extrem viel Geld verkaufen konnte, wenn man Eigentümer war, und hat diesen Verein dann 10 Jahre später veräußert. Also es gab kaum andere lukrative, also war auf jeden Fall besser als die, keine Ahnung, die Eigentumswohnung in Gelsenkirchen-Hasselt zu verkaufen wahrscheinlich.
Naja, und ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, und solange ich mich an Fußball erinnere, haben wir immer alle gesagt, das geht nicht weiter. So, also dass diese Ansicht, dass das mal aufhören müsste mit dieser Spirale, die hatten wir halt auch schon vor 30 Jahren. Und vor 30 Jahren kam es uns auch schon sehr arg vor, was da stattgefunden hat, im Gegensatz zu den Jahren davor. Und es hat sich bislang halt tatsächlich immer weiter gedreht. Ja, also, aber ich glaube, dass wir gerade auch in den letzten 5 Minuten hier in unserer Diskussion so ein bisschen durcheinander gekommen sind, fand ich, ne? Also wir haben zum einen dann besprochen, okay, wie wäre das innerhalb der Bundesliga so, ne, wenn man da irgendwie einen besseren Ausgleich hätte zwischen den Clubs, und dann halt gleichzeitig dann haben wir darüber gesprochen, wie sich die Bundesliga nach außen vermarktet. Und das ist halt ja das große Problem, weil das gehört ja zusammen. Also man hat das eine ja nicht ohne dem anderen. Und da sehe ich halt den Haken, und deswegen habe ich da so ein bisschen wenig Hoffnung, dass wir das irgendwie auf die Kette kriegen, weil, Raphael, wie du gerade schon richtig sagtest, natürlich Bayern München und Borussia Dortmund einfach einen ganz anderen Blick auf die ganze Situation haben. Die vergleichen sich halt jetzt nicht mit Mainz und Schalke im Moment so, ne, sondern die vergleichen sich halt mit den Teams aus der Champions League und müssen zusehen, dass sie da halt über die Runden kommen. Und ja, unser Eins guckt jetzt eben auf die Konkurrenz in der eigenen Liga. So, ne? Und das sind halt unterschiedliche Interessen. Und eben natürlich ist auch immer so, dass derjenige, der halt von dem jeweiligen Schlüssel profitiert, dann natürlich auch dafür stimmt. Also die Conny hat es im Chat auch, das mag ich mal kurz eben erwähnen, die Conny hat im Chat einen Beitrag geschrieben, dass die Chance natürlich relativ gering ist, daran was zu verändern, weil halt die Interessen der Clubs eben dafür sorgen, dass es halt so beibehalten wird. Wenn halt jetzt so ein Teams wie Union Berlin oder so, sage ich jetzt mal, die eigentlich von diesem Faninteresse her vielleicht an der Seite von Schalke stehen könnten in dieser Argumentation, dass Clubs, die ein großes Faninteresse haben, mehr vom Kuchen abbekommen sollen, die sind jetzt ja oben auch in den TV-Geldern dabei. Wieso sollten die jetzt sagen, nee, das machen wir doch mal lieber anders, ne? Und ja, für Zweitligisten, die natürlich im DFL-Kontext auch mit abstimmen, ist das, was die bekommen, sowieso schon Riesenbatzen. Da kommen die sowieso schon die nächsten 6 Jahre mit aus. Die sind dann wahrscheinlich auch happy, wenn das so laufen würde. Ja, das macht mir so ein bisschen wenig Mut, ehrlich gesagt.
Ja, das Krasse ist bei Union Berlin beispielsweise, steckt halt auch Adidas dahinter, die eine ganz klare die haben eine ganz klare Strategie, dass sie Union Berlin, weil sie Hertha hatte Nike, die sind massiv reingegangen und die sprechen nicht mit 11 Teamsport, ne? Also das heißt, wir müssen irgendwann der Realität ins Auge schauen und gucken, dass wir das Beste daraus machen und dass wir so ein bisschen irgendwie versuchen, uns mit 7 Meilenstiefeln so ein bisschen aus dieser Situation zu befreien.
Ja, dann lass uns doch mal diese Vision 2030, Schalke 2030 aufmachen. Du hast jetzt eben schon, ja, nicht schwarz gemalt, aber du hast schon deine Zweifel angedeutet. Wo siehst du denn Schalke 2030 im hoffentlich besten Fall und vielleicht im schlechtesten Falle?
Ich möchte nicht schwarz malen, ich möchte aber auch nicht rosa-rot sehen. Ich möchte mich der Realität stellen. Ich glaube, das ist, und also ich kenne das ja, ne? Wir neigen ja alle dazu, entweder ist alles super oder alles irgendwie bescheiden. So, lasst uns das realistisch anschauen. Lasst uns auch ein bisschen objektiv auf die Sachen draufschauen. Und dann gibt es Tendenzen, wo man gegen ankämpfen muss. So, mein großer Wunsch ist, dass wir 2030 natürlich irgendwie um die Champions League mitspielen, also dass wir um einen Champions League-Platz mitspielen und dass wir unserem Anspruch, nämlich der zweitgrößte Verein in Deutschland, gerecht werden. Wir sind der zweitgrößte Verein in Deutschland. Lass uns dann gerne Dortmund noch damit auf Augenhöhe duellieren oder in 2030. Aber wir müssen uns gerecht werden. Schalke muss sich gerecht werden. Die Fans sind unfassbar. Das Umfeld ist ein positives, aber wir müssen uns daraus befreien. Und nochmal, Schalke muss sich gerecht werden. Und unser Anspruch in den letzten 15, 20 Jahren war, dass wir der Größe des Vereins gerecht werden, indem wir auch qua Position ungefähr da stehen, dass wir in den Top 5 unterwegs sind. So, deswegen diese Formulierung oder der Wunsch, Top 6 zu werden, und wenn man in der zweiten Liga ist, dass man dann dieses Ziel ausklammert. Das Ziel ist, haben wir, glaube ich, eine hohe Schnittmenge. Die Frage ist, was ist der Weg? Was ist der beste Weg dahin? Und wo ist die Abkürzung dahin?
Ja, einer der Wege wird ja sicherlich auch jetzt einfach die Zusammenstellung der Mannschaft sein, dass man einfach eine gute Zweitligasaison spielt, um den Aufstieg mitspielt und nach besten Möglichkeiten den auch realisieren kann. Thorsten, da schließt sich jetzt so langsam der Kreis. Ich denke, das nächste Mal, wenn wir uns hier wiedersehen, dann werden wir uns sehr stark mit der Mannschaft auseinandersetzen, die dann hoffentlich zu diesem Zeitpunkt dann schon zusammengestellt wurde, dass man vielleicht nicht wie in den vergangenen Jahren oft die Problematik hat, dass man dann eigentlich erst während des Saisonstarts die Mannschaft richtig zusammen hat. Ja, Thorsten, für wann ist die nächste Sendung angedacht? Vielleicht.
Oh, da überrascht mich jetzt aber. Haben wir schon ein Datum gesagt? Ich glaube nicht, ne? Also ja, wir wollten einmal im Monat, bitte?
Ich glaube, wir wollten noch Ende Juli reingehen. Die Zweitligasaison ist ja relativ früh.
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall nächsten Monat. Ne? So viel kann man, glaube ich, verraten. Im Juli wird es da eine Sendung geben, aber an welchem Tag? Meine Güte, das müssen wir rausschneiden, glaube ich.
Nein, das schneiden wir nicht raus. Nein, wir gehen ja mit unserem Podcast jetzt in die Sommerpause. Also wir werden im Juli jetzt erstmal nichts machen. Wie ist es mit dem Blog, Thorsten? Wirst du in den nächsten Wochen weiterhin deinen Freitagsbeitrag schreiben und auch am Montag?
Ja, montags nicht. Montags war ja immer nach dem Spiel. Das ergibt sich jetzt ja nicht unbedingt. Freitagsbeitrag habe ich schon vor. Muss man dann mal sehen, welche Themen sich dann da gerade so anbieten. Ne? Also ist ja im Prinzip, also der Tag, die Woche hat ja 7 Tage, insofern, also zu viele Themen auf Schalke wird es nie geben, das ist immer okay. Ich bin da eher so, was Raphael vorhin sagt, es darf nicht zu leise werden um unseren Verein, dann ist man als Blogger auch immer ganz gut dabei.
Also ich fand auf jeden Fall, dass wir jetzt in der vergangenen Stunde nicht zu leise waren. Ich bin dem Rafa sehr, sehr dankbar für die offenen Worte, für die ehrlichen Worte, die direkten Worte. Ich finde das hat die letzte Stunde unheimlich bereichert, auch wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas wehgetan hat. Aber ich denke, genau das ist auch der Weg. Diese Reibung ist wichtig, Tacheles zu reden ist wichtig, um einfach auch den Verein dahin zu bringen, wo er einfach hingehört. Ja, ich kriege jetzt gerade die Info rein. 24. Juli, nächste Show. Am 28.07. geht's los. Ich würde mal tippen, mit einem Heim- oder Auswärtsspiel gegen den HSV, wahrscheinlich auch an einem Freitagabend, ist drauf zu setzen. Dann wird der Rafa hoffentlich im Stadion sein. Er hat ja den Genuss, ne? 2 Heimspiele, 2 Hamburger Heimspiele praktisch mit dem S04 erleben zu dürfen. Ja, Rafa, danke, dass du dabei warst. Wie gesagt.
Danke euch.
Das war eine schöne Stunde, oder Thorsten?
Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Hat mir großen Spaß gemacht. Ein schönes Thema, was wir die ganze Saison natürlich so auch noch gar nicht hatten. Wir haben uns ja hauptsächlich über Fußball unterhalten. Als wir angefangen haben, haben wir ja gar nicht daran geglaubt, dass wir uns so lange über Fußball unterhalten dürfen. Dann hat die Saison das ja dann doch hergegeben. Und ja gut, jetzt hatten wir zum ersten Mal wirklich eine Folge, wo es nicht so sehr um Fußball ging. Und ich fand es sehr stark und habe da echt gerne zugehört und freue mich darauf, mir das dann übermorgen nochmal im Nachgang nochmal neu in Ruhe anzuhören, damit ich die ganzen Nuancen vom Rafa dann auch nochmal wirklich wahrnehmen kann und auf dem Weg zur Arbeit mir das Ganze nochmal gönnen werde. Danke.
Ja, auch danke an alle, die hier waren, die heute live dabei waren. Wie vorher angekündigt, wir machen jetzt hier noch eine dritte Halbzeit zwischen Grauburgunder und Pilsken. Und ja, ansonsten freue ich mich auf unsere nächste Runde. Bis dahin, Glück auf.
Danke, Glück auf und tschüss.